Halleluja. Ich denke, viele von euch kennen dieses Video schon, aber ich finde es immer wieder erfrischend und inspirierend und so ermutigend, das noch einmal so sich vor Augen führen zu lassen. Vielleicht eine kurze Bemerkung dazu. Dieser junge Mann kam ja ein bisschen keck und ein bisschen forsch irgendwie daher. Man denkt, naja, so jugendlicher Leichtsinn oder so. Aber der Inhalt, das Inhaltliche dieses Videos kommt von einem Mann Gottes, der Wissenschaftler ist, und das ist Professor Dr. Werner Gitt, der übrigens bis vor wenigen Jahren hier ganz um die Ecke in Braunschweig das, wie hieß das Ding? Also eine ganz wesentliche Institution ist das, wo auch unsere Zeit herkommt. Also dein Funkwecker, der kommt von Braunschweig, ja, so das ist eine hochseriöse wissenschaftliche Einrichtung. Ja, du hast recht, ich höre es zwar nicht, aber du hast recht. Okay. Und ich denke, dir ist bewusst, was für ein scharfer Gegenwind gerade in der Wissenschaft läuft. Neuer Atheismus, Richard Dawkins, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, die kämpfen mit ihren Waffen gegen die Idee, dass es einen Gott gibt und so weiter. Und wenn da ein Fehler in dieser Argumentation wäre, es wäre ein Hochgenuss für diese Wissenschaftler, diesen Mann einfach auseinanderzunehmen und vorzuführen als einen Schwachkopf, als einen Idioten, der irgendwelches Zeug erzählt, was einfach wissenschaftlich fundiert ist. Aber niemand hat seine Bücher widerlegt. Eins der Bücher, das ich sehr, sehr empfehle, heißt, so steht's geschrieben, Professor Dr. Werner Gitt, und ein fantastisches Buch, was dir hilft, die Glaubwürdigkeit der Bibel wirklich anzunehmen. Das ist ein wunderbares Buch. Okay, so viel zu noch diesem Video, dass ich dachte, das wäre eine gute Einführung für diese Botschaft. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, schönen guten Abend, dass ihr da seid zu diesem besonderen Erweckungsgottesdienst. Ich freue mich, dass zu den vielen Bibelschülern und den Gästen von dieser Kubi dann nochmal extra noch andere von außen angereist sind. Dann denke ich, dann gibt es auch eine ganze Reihe von Zuschauern, die über Livestream mit dabei sind. Mindestens von einer Gruppe weiß ich, weil die per E-Mail mir das mitgeteilt haben. Hallo Allendorf-Lumda, schön, dass ihr mit dabei seid, das freut mich so. Das sind meine lieben Freunde in einer kleinen Hausgemeinde dort, die dort gestartet haben. Wunderbar. Und viele andere sind auch dabei oder werden es auf Video anschauen oder wie auch immer. So, das Wort läuft und das Wort geht. Also, es geht heute um das Wort. Das Wort geht also über das Wort. Und der Titel meiner Botschaft ist die Macht und die Autorität des Wortes Gottes. Die Macht und die Autorität des Wortes Gottes. Noch eine persönliche Bemerkung wollte ich machen. Heute ist ein besonderer Feiertag. Sagst, hä? Wusste ich ja noch gar nicht. Das ist mein Feiertag. Ich habe einen Feiertag heute. Und zwar genau vor 41 Jahren, in der Nacht vom 23. zum 24. November. Und weil ich nicht genau weiß, war es vor Mitternacht oder nach Mitternacht, habe ich also zwei Feiertage zur Sicherheit. Ist Jesus mit Macht in mein Leben eingebrochen und hat mich befreit. Das war das Ende einer ganzen Serie von übernatürlichen Begegnungen. Und ganz zum Schluss, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben, hat mir mein Leben gezeigt, hat mir meine Schuld gezeigt, hat mir gezeigt, was ich alles angerichtet habe in meinem Leben als Hippie und Verrückter und was alles da war. Und all der Schmutz und dieser Dreck und diese Gemeinheit und diese Unreinheit und all diese Dinge. Und ich sah mein Leben im Licht Gottes und ich sah meine Schuld. Und das hat mich so massiv bedrückt, dass ich nicht mehr stehen konnte. Und ich lag auf dem Boden und diese Schuld drückte mich nieder, also fast wie in den Boden rein. Und ich schrie zu Gott. Ich wusste schon, dass es Gott gibt. Hatte vorher schon Begegnungen mit ihm. Ich wusste, dass es ihn gibt. Aber ich war nicht auf seiner Seite. Und ich schrie zu ihm, als ich von meiner Sünde so gedrückt wurde. und das gar nicht mehr aushalten konnte. Und dann hatte ich eine letzte Offenbarung und ich habe eine Vision gesehen von Jesus am Kreuz. Nicht so nett und schön adrett, wie man das manchmal so sieht, dargestellt, bildlich, sondern das war schrecklich. Und er sah so furchtbar aus und so zerstört, so blutig, es war furchtbar. Und als ich Jesus sah am Kreuz, in meinem Innern, in einem Augenblick wusste ich, dass ich wusste, er hängt dort für mich. Ich gehöre eigentlich ans Kreuz. Das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument und ich müsste eigentlich wegen dieser Schuld, die ich mir aufgehäuft habe, ich müsste diesen Platz dort einnehmen am Kreuz. Und er hat es für mich gemacht. Da stand nichts darunter, da war kein Text. Aber ich wusste, als ich diese Vision hatte am Kreuz, er nimmt ja meinen Platz ein. Er stirbt für mich. Er lädt sich das alles selber auf für mich. Und als ich das verstanden habe, kein Mensch hat mir das erklärt, sondern Gott selbst hat mir gezeigt, was ist das Kreuz. In dem Moment, ich habe einfach nur das angenommen, ich habe gesagt, danke. Und als ich danke sagte, rutschte dieser Riesenberg von Schulden, Schuldlast, der mich niederdrückte, rutschte einfach runter von meiner Schulter. Und ich wusste, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, Gott ist mein Vater. Ich habe ein neues Leben, ich werde nie wieder in die Drogen gehen, ich werde nie wieder in diesen Schmutz zurückgehen. Das ist für immer vorbei und ich werde jetzt für ihn leben. Ich hatte keine Ahnung, wie das aussieht und was das bedeutet, aber ich wusste eins, Jesus ist jetzt mein Leben. Halleluja. Das ist vor 41 Jahren gewesen. So, das war nicht eine Drogenhalluzination, sondern das hat Substanz, obwohl ich auf Droge war. Ich war jeden Tag auf Droge. Ja, wann sollte Gott mich dann retten, wenn ich jeden Tag auf Droge bin, wenn man sagt, ja, eine Vision darf nur ohne Drogen sein, sonst ist sie nicht echt. Ja, was hätte er denn bei mir machen sollen? Ich war ja jeden Tag stoned. Und ein neues Leben begann. Und es war alles so wunderbar und so neu und so anders und so frisch und so unbeschreiblich. Ich habe so viele neue Dinge erfahren und gelernt und Gott ein bisschen kennengelernt und erlebt, wie er gewirkt hat, wie er mich berührt hat, wie er durch mich gewirkt hat, wie Menschen sich bekehrt haben. Es war eine so fantastische Zeit. Und dann, nach einigen wenigen Jahren, habe ich gemerkt, wie dieses Tempo der Veränderung, des Wachstums, wie das nachließ. Ich merkte irgendwie diese Dynamik, dieser Drive, dieses es geht immer weiter, es geht immer vorwärts und immer wieder Neues. Das hörte auf und es wurde immer langsamer und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich trete auf der Stelle und ich drehe mich im Kreis und irgendwie kommt nichts Neues mehr. Das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, ich werde jetzt neu Gott suchen und fragen, was ist los und warum geht es nicht mehr weiter? Ich habe eine Zeit des Fastens genommen und habe den Herrn gesucht und habe gefragt, was ist der Schlüssel, dass mein Leben wieder Fahrt gewinnt, dass ich wieder neue Dinge erlebe, dass es Wachstum gibt, dass es Veränderung gibt. Was ist der Schlüssel? Der Herr sagt, wenn wir ihn suchen von ganzem Herzen, dann lässt er sich finden. Und er antwortet. Und er hat geantwortet. Und in meinem Fall, er hat geantwortet durch ein Buch, das ich gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, aber es war ein Buch von Derek Prinz. Und da gab es einen Satz. Und dieser Satz, das war wie wenn der mit Leuchtfarbe angestrichen war, der leuchtete aus dem Text hervor, blinkte sogar. Ohne Drogen. Und ich wusste, das ist die Antwort. Und ich las diesen Satz und der ging ziemlich wortwörtlich so: Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und ich wusste, da liegt der Schlüssel, aber irgendwie habe ich es noch nicht gecheckt. Und weil ich nicht weiterlesen konnte, ich schaute einfach auf diesen Satz und las den immer wieder und dachte, ja, also okay, die wahre Natur des Wortes Gottes. Ja, was meint er denn damit? Was ist die wahre Natur des Wortes Gottes? Und ich merkte, ich weiß gar keine Antwort. Ich weiß gar nicht, wovon der redet. Und mit einem Mal wurde mir klar, wovor der Mann Gottes warnt, Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Ist bei mir schon passiert. Ich war so erschrocken. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die einfach genial war. Ich habe gesagt, ich werde jetzt herausfinden, was bedeutet das, die wahre Natur des Wortes Gottes. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt zwei Bibelstudien. Und diese beiden Bibelstudien haben mein geistiges Leben revolutioniert. Und bis zum heutigen Tage, immer wieder gehe ich zu diesen beiden Bibelstudien zurück und merke immer wieder, wie neue Schubkraft, neue Motivation, neue Inspiration aus diesen simplen beiden Fragestellungen kommen. Die erste ist, was sagt Gott über die Natur seines Wortes? Wenn wir wissen wollen, was die Natur des Wortes Gottes ist, dann fragen wir bitte nicht Theologen. Dann fragen wir nicht Philosophen. Dann fragen wir nicht Richard Dawkins oder irgendwelche anderen neuen Atheisten. Wenn wir wissen wollen, was hat es mit Gottes Wort auf sich, dann fragen wir ihn selber, weil niemand weiß es besser als er. Und das zweite Bibelstudium, was sagt Gott, wie ich mit seinem Wort umgehen soll? Was ist seine Anweisung für mich, wie ich mit seinem Wort umgehen soll? Besonders als ich das zweite studiert habe, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich die ersten Jahre meines Christseins mit großer Beständigkeit diese Gebote ignoriert habe. Wie man mit Gottes Wort wirklich umgehen soll. Und das war der Schlüssel, das war die Antwort. Warum drehe ich mich im Kreise? Warum kommt nichts Neues? Warum habe ich nicht mehr den Eindruck, ich wachse und ich verändere mich und es geht irgendwie vorwärts und ich komme hinein in meine Berufung? Und wie gesagt, diese beiden Bibelstudien sind heute noch ein Schatz für mich. Und immer wieder schöpfe ich daraus Kraft und Inspiration. So, wir wollen heute uns ein bisschen Gedanken machen über die Macht und die Autorität des Wortes Gottes. Die Macht und die Autorität. Wir lesen in der Bibel, dass Gott so mächtig ist, dass er alles, was wir sehen, die Sterne, die Natur, die Bäume, die Vögel, die Tiere, alles, was wir sehen um uns herum, was nicht jetzt von Menschen geschaffen ist, ist geschaffen durch die Macht seines Wortes. Er sprach und diese Dinge kamen in Existenz. Er sprach und Galaxien kamen in Existenz. Wow, was für eine Power. Das hat er nicht mit Händen gebastelt, er hat einfach nur gesprochen. Er gebot und da standen sie da. Was für eine Macht, Halleluja. Das Wort Gottes ist schöpferisch. Er ruft Dinge, die nicht sind, damit sie sein. Er ruft Dinge in Existenz. Halleluja. Und dann gibt es immer so ganz Schlaue, wenn man sowas erzählt, die sagen dann, ja, aber das mit der Schöpfung, das ist doch ein alter Hut. Das ist doch ein Mythos. Das hat doch schon längst Darwin widerlegt. Das wissen wir doch heute, dass das alles ganz anders gewesen ist. Und ich freue mich immer über solche Einwände. Und sage, weißt du, Darwin wurde schon längst von der Wissenschaft widerlegt. Als es Darwin gab, 1700 noch was, gab es zum Beispiel so etwas nicht wie Informatik. Das gab es zur damaligen Zeit nicht. Heute gibt es Informatik und Informatik ist eine sehr interessante Wissenschaft, von der ich ganz wenig weiß. Aber ich kenne zwei Grundgesetze der Informatik, die jeder ungläubige Wissenschaftler anerkennen muss. Und die auch völlig logisch sind, die wir auch kennen. Zwar nicht als Informatik-Grundsätze, aber einfach aus Lebenserfahrung. Und das erste ist, Information ist eine nicht materielle Größe. Information ist eine geistige Größe, ist eine nicht materielle Größe. Wer das nicht glaubt, hier schlage ich ein Experiment vor. Nimm deinen Computer oder dein Laptop oder dein Tablet oder was immer, wo alle deine Daten drauf sind, deine Fotos, deine Dokumente, deine Briefe, deine Mails, wo alles drauf ist, was du hast. Und nimm deinen Computer und wiege ihn. Okay? Gibt's ja so Digitalwagen bis auf letzte Punkt hinter Komma kannst du genau wiegen, was wiegt jetzt mein Laptop. Okay, danach machst du Format C. Du gehst auf die DOS-Ebene, machst Format C und du löscht alle deine Daten von der Festplatte. Übrigens, kleiner Tipp, Datensicherung vorher wäre sehr, sehr hilfreich. Ja? Aber das ist nicht der Punkt. So, du löscht alle deine Daten. Jetzt hast du einen Computer, der ist ohne Betriebssystem und ohne irgendwelche Daten. Jetzt tust du deinen Computer wieder auf die Waage. Um wie viel Gramm wird der jetzt leichter sein? Der hat genau dasselbe Gewicht wie vorher. All die Informationen, die da drauf waren, die wiegen nichts. Weil wiegen nützt nichts. Es ist, Information ist eine geistige Größe, eine nicht materielle Größe. Interessant, nicht wahr? Und, was soll das? Okay, das Zweite, was wir lernen von Informatik, und das ist schon alles, was ich gelernt habe, bitte, ich bin kein Informatiker. Information Information kann niemals durch Materie entstehen. Information ist eine geistige Größe und Materie hat nicht die Fähigkeit, Information hervorzubringen. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber das wissen wir alle. Wenn ich dir erzähle, gestern hat es ja geschneit, ich ging spazieren, hier die Straße runter und die ganze Straße war schon mit Schnee bedeckt. Ja, und weißt du, im Schnee war geschrieben ein Satz. Also man konnte den schwarzen Asphalt sehen, alles war weiß, aber dann war geschrieben und du konntest einen Satz lesen. Sagen wir mal, Gandersheim ist ein schönes Städtchen und liegt an der Gande. Das stand auf der Straße. Und ich sage, weißt du was, es hat geschneit. Und irgendwie die Natur hat das geschafft, die Schneeflocken so zu dirigieren, dass genau diese schwarzen Stellen auf dem Asphalt frei blieben. Und da stand dieser Satz. Das hat die Natur gemacht. Stell dir mal vor, der Wind hat genauso geweht, diese Flocken so flogen. Und genau diese Stellen, die diesen Satz ergeben, hat der Schnee sozusagen freigelassen. Ist das nicht genial, was die Natur schaffen kann? Du guckst mich an und sagst, hallo, wenn da auf der Straße ein Satz geschrieben stand, dann kannst du eins wissen, ein intelligentes Wesen, das Rechtschreibung beherrschen kann, das Sprache beherrschen kann, hat diesen Satz geschrieben. Nie im Leben ist es möglich, dass der Wind zufällig die Schneeflocken so dirigiert, dass diese Stellen frei bleiben. Jeder würde mich für einen Idioten halten, wenn ich das behaupten würde. Weil wir wissen, wenn da ein Satz steht, dann hat ein denkendes, intelligentes Wesen, wer auch immer, diesen Satz geschrieben. Natur bringt keine Information aus sich selber hervor. Das ist völlig unmöglich. Das ist noch nie beobachtet worden und das wird auch niemals beobachtet werden. Das ist absolut unmöglich. Materie kann nicht Information hervorbringen. Wow. Ja, wenn Materie dann nicht, wer dann? Ein intelligentes Wesen. Wir reden jetzt von einem simplen Satz, Gandersheim ist ein schönes Städtchen. Aber was für eine Bibliothek von Informationen ist die DNA von irgendeinem simplen Säugetier? Bücher voll mit Informationen. Und dann wollen Leute sagen, das ist von nichts einfach so entstanden. Nicht mal der Satz, Gandersheim ist ein schönes Städtchen, kommt von alleine. Aber eine Bibliothek von hochkomplizierten Informationen, das kommt von alleine. Hallo, so blöd bin ich nicht. Gott ist der Schöpfer. Er hat alle Weisheit und er hat das All geschaffen. Er hat das Leben geschaffen und sein Wort ist machtvoll. Halleluja. Und auch wenn du zu Jesus gehörst und du von Neuem geboren bist, du bist eine neue Schöpfung durch das Wort. Durch die Macht des Wortes bist du von Neuem geboren, sagt Petrus. Durch das unvergängliche Wort Gottes bist du eine neue Schöpfung geworden. Halleluja, Halleluja. Was für eine schöne, wunderbare Tatsache. Und das Wort Gottes hat viele, viele andere Eigenschaften. Und ich möchte nur bei einer jetzt bleiben, vielleicht ein paar noch erwähnen. Aber auf eine will ich mich konzentrieren. Das Wort Gottes hat die Fähigkeit, dir Hoffnung zu geben. Das Wort Gottes hat die Kraft, dich aufzubauen, dir Zuversicht, dir Ermutigung zu geben, inmitten von Situationen, wo du mit deinem kleinen Spatzenhirn keine Lösung dir ausdenken kannst. Inmitten von ausweglosen Situationen kann Gott zu dir sprechen und sagen, ich bin bei dir, fürchte dich nicht, ich bringe dich da durch, ich habe einen Plan, ich kenne die Lösung. Bevor ich dir die Lösung verrate, übe dich im Vertrauen, ruhe in mir. Gott zeigt nicht sofort die Lösung, sondern erst sollst du mir vertrauen. Vertrau mir, komm zur Ruhe. Und du beweist das, indem du aufhörst, an deinen eigenen Notausgängen zu basteln. Und sagst, ich bin in der Hand Gottes und er sorgt für mich und er ist treu und er wird mich hier durchbringen und er wird mir helfen. Weil sein Wort ist zuverlässig. Ich kann seinen Zusagen vertrauen. Halleluja. Und das möchte Gott, dass wir ein Herz bekommen, ihm wirklich zu vertrauen. Weil wenn wir ihm vertrauen in schwierigen oder sogar ausweglosen Situationen, dann ehren wir ihn. Und dann sind wir ein lebendiges Beispiel vor der unsichtbaren Welt. Gott ist real. Halleluja. So, lass uns daran denken und lass uns das einüben. Jede Klemme, jede Krise, jede Herausforderung, jede ausweglose Situation ist der Anfang eines Zeugnisses. Das ist das Rohmaterial, aus dem nachher ein Zeugnis zur Ehre Gottes kommt. Halleluja. Wenn wir das wirklich glauben, dann werden wir tun, was das Wort Gottes sagt, in allen Situationen ihm danken, in allen Situationen ihm vertrauen und sagen, Gott, du bist gut. Und es wird gut ausgehen. Du bist der, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Halleluja. Halleluja. So, und dann sind die Krisen, die Gott dann für uns löst, sind weiteres Baumaterial einfach für die Verbreitung des Wortes. Und wir können Menschen erzählen, das habe ich erlebt, durch das bin ich gegangen. Und das ist in meinem Leben passiert. Und Gott war treu. Gott war da. Und er hält sein Wort. Halleluja, Halleluja. In meinen Augen die wichtigste Eigenschaft des Wortes Gottes. Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Der Retter, an dem wir glauben, sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen und er ist der Geist der Wahrheit und er führt uns in alle Wahrheit. Und wie ich das heute Morgen gesagt habe, ach, das sollte ich vielleicht noch für unsere Gäste sagen, dies ist Teil einer Serie. Dies ist eine Botschaft, die eingebettet ist in eine ganze Serie. Ein paar Teile hatten wir schon vorher und ein paar werden wir noch hinterher haben. Ja, und da habe ich das schon einmal erwähnt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das ist, bedeutet, es ist die Realität. Es beschreibt die Dinge, wie sie wirklich sind. Es beschreibt die Dinge, wie sie wirklich sind. Wir können uns darauf einlassen. Wir können uns verlassen darauf, dass das wirklich so ist. Das heißt, Dinge, die dem zu widersprechen scheinen, werden nicht bleiben, sind nur vorübergehend. Sie sind nicht eine Illusion, aber sie sind nur vorübergehend, sie sind nicht beständig. Aber Gottes Wort, weil es wahr ist, deswegen bleibt es. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir können auf die Worte Jesu unser Leben bauen. Und das rät er uns dringend an, dass wir unser Lebenshaus bauen auf seine Worte. Und damit haben wir ein festes Fundament, das nicht erschüttert wird. Und wenn die Flut kommt, dieses Fundament wird halten. Weil nicht wir das Fundament zusammengeschustert haben, sondern es ist das ewige, wahrhaftige Wort Gottes. Und übrigens, das Fundament ist nicht nur Hören des Wortes, sondern Tun. Wenn das Wort wirklich wahr ist, dann hat das einen Anspruch an uns und dann bedeutet das, dass wir uns darauf einlassen sollen und dann bedeutet das, dass wir handeln müssen nach diesem Wort. Lass uns einmal zu 1. Thessalonicher Kapitel 2 gehen. Und hier sehen wir geschrieben, was es braucht oder was notwendig ist, um Gott wirklich zu erleben, um wirklich zu erfahren, dass sein Wort in unserem Leben wahrhaftig ist. Was nützt dir die allgemeine Aussage, Gottes Wort ist wahr, aber du erlebst es nicht. Du sollst es auch erleben. Und dazu ist etwas notwendig und das wird hier beschrieben. Paulus beschreibt es hier und erinnert die Gemeinde von Thessalonich daran. Darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr das von uns empfangene Wort der Predigt als Gottes Wort aufnahmt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, welches auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Gottes Wort will in uns wirken. Aber es kann erst dann wirken, wenn wir es nehmen als Gottes Wort. Wenn wir sagen, der Henkel hat gesagt, ich probiere auch mal aus. Es wird nicht funktionieren. Nur nicht mal, wenn du sagst, der Paulus hat da irgendwas Nettes geschrieben. Vielleicht ist da was dran. Vielleicht ist das irgendwie eine besondere Lebensweisheit. Ich probiere das mal aus. Sogar das wird nicht funktionieren. Wenn du nicht glaubst, das, was Paulus geschrieben hat, ist Gottes Wort, wird es nicht funktionieren in deinem Leben. Es funktioniert erst dann, wenn du es nimmst als Gottes Wort und nicht als Menschenwort. Das ist das Fundament, um zu erleben, wie Gott in dir wirkt, dein Charakter verändert, deinen Lebensstil verändert, deine Probleme löst. Erst wenn das Fundament da ist, Gottes Wort ist Gottes Wort und nicht eine Meinung, nicht eine theologische Strömung, nicht eine Idee, nicht eine Philosophie, nicht irgendwie ein netter Gedanke, der ein bisschen Trost gibt. Sondern dahinter steht Gott mit all seiner Autorität und sagt, ich habe gesprochen. Ich habe dich gerufen. Ich halte dich. Ich halte mein Wort. Du kannst dich auf mich verlassen. Und wenn du das in deinem Leben erlebst, über Jahre und Jahrzehnte, dann wirst du auch mit großer Gelassenheit deinem Lebensende entgegensehen, sagen, ich habe Jahrzehnte die Treue und Güte Gottes erlebt, wie er in irdischen Dingen sich treu erwiesen hat. Und jeder könnte ein Buch schreiben über seine Erfahrungen mit Gott, wie Gott ihn erhört hat, wie Gott bewahrt hat, wie Gott gesegnet hat, wie Gott Dinge zusammengefügt hat, die man niemals menschlicherweise sich selber zusammenbasteln könnte. Jeder könnte ein Buch schreiben, der über Jahre mit Gott gegangen ist. Und du schaust zurück am Ende deines Lebens und sagst, da war die Treue Gottes, da habe ich ihn erlebt, da hat er gesegnet. Und weil das alles wahr ist, was ich gelesen habe und worauf ich mein Vertrauen gesetzt habe, deswegen weiß ich, dass auch der Rest wahr ist. Die Ewigkeit werde ich nicht irgendwo verbringen, sondern bei ihm und mit ihm. Ich werde nicht in nichts mich auflösen, ich verschwinde nicht ins Nirvana oder bin einfach irgendwie weg. Sondern meine Heimat ist bei Jesus, bei meinem Retter, der von Anfang an mich gesehen hat, mich gerufen hat. Halleluja. Wir können mit Zuversicht einfach rübergehen in die Ewigkeit. Ich habe ein paar Jahre als Krankenpfleger gearbeitet und ich habe den Unterschied gesehen, wie ein Gläubiger stirbt und wie ein Ungläubiger stirbt. Ich habe den Unterschied gesehen. Da ist ein Unterschied. Da ist so ein Licht, da ist so ein Frieden, da ist etwas im Zimmer, was du nicht mit Händen greifen kannst. Und doch spürst du, es ist da. Und du wirst sagen, Jesus ist da und er holt mich jetzt. Halleluja. So, das Wort Gottes taugt zum Leben und deswegen taugt es zum Sterben. Halleluja. Manche Ungläubige denken, ja, das ist so ein schwacher Trost, hier im Leben kriegen sie nichts gebacken, aber dann hängen sie sich an so einen Strohhalm dann für die Ewigkeit wenigstens da. Das ist dummes Zeug. Gottes Verheißungen sind für jetzt und für die Ewigkeit. Aber wir müssen ihm ein Wort nehmen, wir müssen ihn ernst nehmen. Halleluja, Halleluja. So, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir sagen, seine Worte sind wahr, dann bedeutet das, dass er von uns verlangt, dass wir seinem Wort gehorchen. Dass wir seinem Wort gehorchen. Und leider ist es so, dass viele, viele Gläubige oder Menschen, die meinen, dass sie gläubig sind, noch niemals realisiert haben, an Jesus zu glauben, heißt ja, seinem Wort zu gehorchen. Das ist, was er von mir erwartet. Das ist die Essenz von Glauben. An ihn zu glauben, heißt zu gehorchen. Und das hat sehr, sehr praktische und sichtbare Auswirkungen in deinem Leben. Bevor wir da weitergehen. Lasst mich einfach einige Schriftstellen euch in Erinnerung bringen. Galater Kapitel 3, Vers 1. Paulus redet zu der Gemeinde dort, die auf Abwege gekommen ist, die andere Ideen übernommen haben, die sich abgewandt haben von der Lehre, die Paulus vom Herrn bekommen hat. Er sagt, ich habe es als Offenbarung bekommen, nicht von Menschen. Paulus sagt nicht, ich habe mir eben ein paar nette Dinge zusammengesucht von anderen Menschen, sondern das, was ich predige, das Evangelium, kommt vom Herrn durch Offenbarung. Er selber hat mich besucht, er selber hat dieses Evangelium mir offenbart. Und diese Galater sind abgewichen von der ursprünglichen Lehre und haben angefangen, eine Menge dummes religiöses Zeug zu machen. Und Paulus fragt sie, wer hat euch bezaubert oder verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorcht? Achtung, das findest du nur in der Schlachterübersetzung. Aus seltsamen Gründen unterschlägt die Elberfelder diese wichtige Passage. Der Wahrheit gehorchen. So was ist die christliche Verzauberung. Verzauberung ist eine Form von Lehre, die dich ermutigt. Du kannst an Jesus glauben, aber ihm gehorchen musst du nicht unbedingt. Das ist Verzauberung. Und davon haben wir in Hülle und Fülle in unserem Land. Und du musst sehr genau Acht geben, von was du dich ernährst. Und noch einmal in Kapitel 5, Vers 8 sagt er noch einmal, ihr lief gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? So an Jesus zu glauben, heißt der Wahrheit zu gehorchen. Das ist die Essenz des wirklichen christlichen Glaubens. Nicht irgendwie, ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein höheres Wesen oder irgend sowas. Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Ja, aber das ist nicht ein rettender Glaube. Ja, das ist nicht etwas, was dich in Realität mit Gott bringt. Ja, ich glaube ja auch irgendwie. Ja, und ich glaube, dass dies Jahr weiße Weihnachten wird. Ja, das ist nicht, was die Bibel meint mit Glauben. Ich halte es für wahrscheinlich, ich halte es für möglich. Glaube ist etwas ganz, ganz anderes. Glaube ist Wissen, aber noch mehr als Wissen. Es ist Hingabe. Es ist, ich setze alles auf eine Karte. Mein Leben wird gebaut auf dieser einen Sache. Gott ist real, sein Wort ist wahr und ich bin dem verpflichtet. Und ich werde lernen, mir keine Kompromisse zu gestatten. Petrus redet davon, dass wir unsere Seelen reinigen. 1. Petrus 1, 22. Unsere Seelen gereinigt im Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das heißt, wenn wir nicht der Wahrheit gehorchen, was wäre die Konsequenz? Unsere Seele bleibt dreckig. Aber Gottes Werk ist Reinigung, weil er rein ist. Und wie geschieht diese Reinigung? Herr, reinige mich, tu es. Und heute Abend schickt doch ein Mann Gottes und er legt seine mächtige Pranke auf meinen Kopf und dann macht es so und dann bin ich rein. Nein, das ist nicht, was das Wort sagt. Du lernst der Wahrheit zu gehorchen, Schritt für Schritt, so wie der Heilige Geist dich leitet und wie du es findest in diesem Buch. Und so, durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit, wird deine Seele gereinigt. Halleluja. So ist der Prozess. Halleluja. Offenbarung Kapitel 3. Jesus spricht hier zu einer Gemeinde, ich weiß deine Werke, siehe Vers 8, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Eine geöffnete Tür, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist deswegen eine wichtige Passage, weil wir hier eine Definition haben. Und ich bin Lehrer und Lehrer sind immer scharf auf Definitionen, weil auf Definitionen bauen sich Lehrgebäude auf. Und hier ist eine Definition. Definition von was? Was bedeutet es, Jesus zu verleugnen? Man verleugnet Jesus, wenn man nicht sein Wort festhält. Man verleugnet nicht erst dann Jesus, wenn man sagt, ach, damit will ich nicht mehr zu tun haben, ich lese nicht mehr Bibel, ich glaube nicht mehr, ich gehe meine eigenen Wege und wir denken, ja, der verleugnet jetzt Jesus. Das fängt viel, viel früher an. Man kann Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommen, man kann sogar auf die Bibelschule gehen, man kann zur Kubi gehen und trotzdem Jesus verleugnen. Weil das Verleugnen fängt da an, wo wir sein Wort nicht mehr festhalten, wo wir uns Kompromisse erlauben. Und Kompromisse werden uns immer schön geredet, werden uns immer schmackhaft gemacht, werden uns immer eingeredet als besonders listig, als besonders trickreich, als besonders notwendig, als besonders weise. Und wir wollen darauf achten, diese Begründungen, diese Vorschläge, warum wir doch hier und dort Kompromisse machen können, warum wir die abweisen und bleiben bei der Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und vielleicht hast du es schon mitbekommen, wir stehen in einem Konflikt, wir stehen in einem Kampf. Und der Protest gegen Gott, gegen seinen Anspruch zu herrschen, seinen Anspruch, die Wahrheit zu sein, dieser Protest nimmt immer schärfere Formen an. Es gibt eine ganze Bewegung, die sich gläubig nennen, die sich Christen nennen, Emerging Church. Und ihr Ziel ist, diesen Grundsatz der Reformation, den nicht die Reformatoren erfunden haben, wie heute uns Leute weismachen wollen, ja, sondern der Grundsatz, auch wenn er nicht so formuliert wurde, aber der Grundsatz war der ersten Gemeinde und der Apostel. Was war die Reformation? Sola Scriptura, nur die Schrift, nicht die Traditionen, nicht was wir übernommen haben von Menschen, nicht Philosophie, sondern alleine die Schrift ist der Maßstab unseres Glaubens und die Schrift darf definieren, was wir glauben und wie wir glauben. Nur die Schrift. Und diese Haltung haben nicht die Reformatoren erfunden, diese Haltung hat Jesus gehabt und diese Haltung haben die ersten Apostel gehabt, auch wenn sie nicht Sola Scriptura das Ding genannt haben. Und es gibt heute Christen, die kämpfen dagegen und sagen, das ist unser Ziel und wir werden Sola Scriptura stürzen. Irregeleitete Menschen, die Gott gar nicht glauben, die nicht ihm vertrauen, sie nennen sich gläubig, aber sie sind nicht gläubig im Sinne der Bibel. Sie sind Ungläubige, sie verleugnen das Wort Gottes. So, und das, was Paulus zu Timotheus sagt, das gilt auch dir. Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, dann hör zu, was Paulus dir sagt. Predige das Wort. Naja, ich bin ja kein Prediger, also ich bin ja nur eine Hausfrau oder was heißt denn überhaupt nur? Was für eine geringe Wertschätzung hast du von deiner Arbeit als Hausfrau? Also du sagst, du bist Hausfrau, du bist Arbeiter, bist Student, bist kein Prediger. Wenn du Christ bist, bist du Prediger, sonst bist du kein Christ. Du predigst mit deinem Leben und du predigst in deinen Gesprächen, du predigst mit all dem, was du tust, du predigst am Supermarkt, an der Kasse, wenn die dir zu viel Geld rausgeben und du schaust nach, sagst, irgendwas kann nicht stimmen, rechnest nach, hey, sie haben in Euro zu viel gegeben. Wow, dass es sowas heute noch gibt. Und du sagst, ich glaube an den Gott, der die Wahrheit ist. Und schon hast du gepredigt. Und deswegen kann ich nicht Geld nehmen, was mir nicht zusteht. Du predigst. Und wenn du sagst, oh, Gott segnet mich, 1 Euro zu viel, danke, wunderbar. Dann zeigst du dich als einen treulosen Boten. Du willst mit Lüge Gott verherrlichen. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. So, du bist ein Prediger. Predige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie, die Pseudogläubigen, werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Fabeln, den menschlichen Erdichtungen zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erleide das Ungemach. Das ist, was Paulus zu Timotheus sagt und das ist, was er zu jedem wahren Gläubigen sagt. Bleib am Wort. Du sagst, okay, ja gut, das verstehe ich, aber was heißt der letzte Satz, erleide Ungemach? Fang einfach an, es zu tun und du sagst, ich verstehe auf einmal diesen Satz. Alle, die gottselig leben wollen, wir leben in einer Gesellschaft, die hochgradig in Empörung ist gegen den Anspruch Gottes, Gott zu sein und zu regieren und bestimmte Dinge des Lebens zu bestimmen. Sie sind in Rebellion gegen Gott. So wie in diesem Gleichnis, was Jesus uns gebracht hat, das Gleichnis von den Weingärtnern. Was sagen sie dann? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und diese Stimme der Auflehnung, der Empörung wird immer und immer lauter und aggressiver. Aber wir sind seine Boten, wir stehen zu ihm und sagen, egal was sie tun, wie heißt es dort so treffend im Psalm 2, die Könige der Erde stehen zusammen, die Fürsten verabreden sich wieder den Herrn und wieder seinen Gesalbten. Und jetzt kommt, was sie sagen, wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Von was reden die, was meinen die mit Bande und mit Fesseln? Das Wort, die Ordnungen Gottes. Für Ungläubige, die die Güte und die Liebe und die Freundlichkeit Gottes nicht kennen, sind seine Ordnungen Fesseln und Bande und Gefängnis, weil sie vom Teufel belogen worden sind und sie können nicht die Güte Gottes sehen hinter seinen Ordnungen. Und sie müssen gegen alles rebellieren. Und jede festgelegte Ordnung muss in Frage gestellt werden, weil wir wollen frei sein, wir wollen selbst bestimmen. Bis hin sogar, dass wir nicht mehr akzeptieren, ich bin als Mann geboren, ich bin als Frau geboren. Nein, ich bin frei, ich kann selber wählen. Der Irrsinn in dieser Welt wird immer grotesker. Und es ist getrieben von dieser Macht der Empörung. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Aber wenn der Heilige Geist uns die Augen aufgetan hat, wir sehen die Güte Gottes hinter den Geboten, dann sagen wir, Dank sei Gott, dass er mir das sagt, wo es lang geht. Dank sei Gott, dass er mir Ordnung gibt in meiner Sexualität, in meinen Finanzen, in meinen Beziehungen mit anderen Menschen, dass er klare Leitlinien gibt, wie Arbeit zur Ehre Gottes aussieht, wie all die Dinge des Lebens geordnet werden sollen zu seiner Ehre. Wir sind dankbar, dass wir Orientierung haben. Dass wir nicht irgendwie einen Gott haben im Himmel und er sagt, jetzt finde mal selber raus, wie das Leben funktioniert. Sondern er gibt uns Anleitung. Ganz praktische, ganz detaillierte Anleitungen. Halleluja. Und wir sehen seine Güte und wir rebellieren nicht mehr. Wir sagen nicht mehr, ja, warum soll das so sein? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja? Du kommst hier in diesen Saal und als erstes, bevor es losgeht, kommt das Nichtraucherzeichen. Wenn du kein Raucher bist, du sagst, Halleluja, dank sei Gott, hier wird nicht gequalmt, hier wird nicht die Luft verpestet. Ich bejahe das total. Du hast nur ein Problem, wenn du ein Kettenraucher bist. Dass du das akzeptierst, hier wird mir meine Freiheit eingeschränkt. Ja, deine Freiheit, uns zu verpesten, ist das deine Freiheit? Hallo? So, wenn wir übereinstimmen mit Gott, mit seinen Geboten, wir rebellieren nicht gegen seine Gebote, wir sind dankbar, wir schätzen sie. Wir sagen, das ist so eine Sicherheit, Halleluja, so eine Geborgenheit. Er gibt mir Orientierung, Rebellion gegen die Ordnung Gottes kommt, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen. Aber wenn wir ihn kennen, seine Güte kennen, wir sehen sein Wohlwollen, seine guten Absichten für uns hinter seinen Geboten. Und die sind nicht dazu da, uns den Spaß zu verderben, die sind nicht dazu da, uns einzuengen, die sind nicht dazu da, uns irgendwie ein ganz schwieriges Leben zu geben. Es sind die Gebote, die uns in die Freiheit führen und die uns segnen und die uns helfen. Die Güte Gottes steht hinter allen seinen Geboten. Das ist nicht ein sinnloses Gebot, das du über Bord werfen könntest und sagen kannst, ja, jetzt bin ich richtig frei. Außerhalb der Gebote Gottes ist Sklaverei und Zerstörung und Selbstzerstörung. Außerhalb der Ordnung Gottes wirst du niemals den Segen Gottes finden. Der Segen Gottes ist in den Ordnungen Gottes. Ich warte noch ein bisschen, ob vielleicht ein Amen kommt. In den Ordnungen Gottes ist der Segen. Es ist die Güte Gottes, so bete ihn an mit den Geboten und sag danke für deine Ordnung. Sie sind gut für mich. Ich wähle das zu glauben. Ich wähle mich dem hinzugeben. Ich wähle das zu akzeptieren. Das sind keine Fesseln und Bande, sondern das ist der Schutz und das Wohlwollen Gottes. Seine Worte sind wahr und sind gut und sind heilsam. Halleluja. Halleluja. So noch einmal zurück zu dieser Ermahnung, predige das Wort. Das heißt, steh zur Wahrheit, mach keine Abstriche, verwässer nichts. Lass nicht Dinge weg, die dir nicht gefallen oder von denen du die Befürchtung hast, die bringen dich in Probleme. Steh zum Wort und dann leide Ungemach, weil um des Wortes willen gibt es Bedrängnis. Das ist eine wesentliche Wahrheit zum christlichen Glauben, die du akzeptieren musst. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und wenn du diese Wahrheit nicht akzeptierst, du hast schon dich entschieden für Kompromisse. Du musst nicht eine zweite Entscheidung treffen für Kompromisse. Wenn du nicht akzeptiert hast, um der Wahrheit willen werde ich Nachteile erleben, auf der Arbeit, in meinem Freundeskreis, wo auch immer. Ich werde Probleme haben und ich werde Probleme erzeugen, obwohl ich so ein friedfertiger Mensch bin. Ich werde Schwierigkeiten haben im Leben, um der Wahrheit willen. Akzeptiere das, renn nicht davor weg, versuch nicht, ein Christenleben zu finden, ohne Widerstand, ohne Verfolgung. Es ist nicht in der Bibel vorgesehen. Es ist eine Verheißung. Jesus sagt, haben sie mich gehasst, sie werden euch auch hassen. Diese Welt ist in Aufruhr gegen Gott und deswegen auch in Rebellion gegen jeden, der für Gott und seine Wahrheit steht. Diese Welt kann und will mit Gott und seiner Existenz und seinem Anspruch zu herrschen nicht sich abfinden. Sie will es nicht. Sie ist in Feindschaft gegen Gott. Und deswegen wird es so sein, dass du um deines Glaubens willen, an der Schule, auf der Arbeit, an der Uni, in der Nachbarschaft, du wirst Spott, Ablehnung, Nachteile erleben. Und dieser Widerstand wird dramatisch zunehmen in den nächsten Jahren. Dramatisch zunehmen. Und deswegen, lieber, jetzt diese Wahrheit annehmen und sagen, ich will diese Liebe zu Gott haben, wo er mir so kostbar und so wichtig und so nah ist, dass ich bereit bin, wegen der Güte, wegen seines Wohlwollens, wegen der Ehre, dass ich für ihn stehen darf und ihn verherrlichen kann, will ich Nachteile in Kauf nehmen. Ich bin bereit, für Jesus zu leiden. Hast du das schon jemals gebetet? Ich bin bereit, für Jesus zu leiden. Oder bete, Herr, mach mich bereit. Ich will bereit sein. Vielleicht fangen wir lieber da an. Und du betest das mit schlotternden Knien und sagst, auweia, was wird jetzt kommen? Ja, aber schau nicht auf die schlotternden Knie, sondern sag, Gott ist treu und er wird mir helfen. Er wird mich da durchtragen. Er wird mich stark machen. Halleluja. Predige das Wort, mach keine Abstriche. Und dann wird der Heilige Geist dich erinnern in Situationen, wo du vielleicht früher gekniffen hast, wo du früher irgendwie dich angepasst hast und hast Kompromisse gemacht, um Nachteile zu vermeiden. Und du wirst das nicht mehr tun. Du hast immer noch die Wahl, aber du verzichtest darauf. Du verzichtest darauf. Vor ein paar Monaten war ich auf einer christlichen Hochzeit. Und da waren die Brauteltern, die Brauteltern. Und die Hochzeit war schön und es war die Gegenwart Gottes, da war so ein Frieden über dem ganzen Grundstück dort, es war wunderschön. Aber diese Familie hat eine zweite Tochter und diese zweite Tochter lebt noch nicht mit dem Herrn. Ist bewusst ungläubig. Aber sie sah diese Hochzeit, die Braut in Weiß und all das und wie alle sich gefreut haben und wie schön das alles war und so. Und dann hat sie ihre Eltern gefragt, wenn ich einmal heirate, kommt ihr dann auch zu meiner Trauung in der Kirche? Was hättest du gesagt? Ja klar, logisch, unsere Tochter heiratet, da gehen wir doch in die Kirche, das ist doch selbstverständlich. Die Eltern haben überlegt, weißt du, was ihre Antwort war? Weißt du, Schatz, du weißt, dass wir dich lieb haben. Wir sind total für dich. Aber du weißt es und ich weiß es oder wir als Eltern wissen es, du glaubst nicht an Gott. Du lebst nicht mit ihm. Warum möchtest du in der Kirche heiraten, dich trauen lassen von einem Pfarrer, der auch nicht glaubt an Gott? Und warum wollt ihr eine Zeremonie machen und einen Spruch machen? Ja, wir versprechen uns die Treue, bis der Tod uns scheidet, so wahr uns Gott helfe. Warum wollt ihr das alles tun, wenn ihr das gar nicht glaubt? Das ist doch ein einziger Zirkus. Der Pfarrer lügt, ihr lügt. Alle, die dem da zustimmen, lügen. Sorry, Gott ist die Wahrheit und wir können doch nicht ein Spiel machen, nur damit wir ein schönes Foto haben, schau die Braut in Weiß und der Pfarrer war auch dabei. Und sie haben gesagt, so sehr wir dich lieb haben und wir wissen, dass wir dich damit enttäuschen. Wir feiern deine Hochzeit von ganzem Herzen, aber zu dieser religiösen Zeremonie, die völlig sinnentleert ist, können wir nicht kommen und wir werden nicht kommen, weil wir nicht an einen Zirkusgott glauben, sondern an einen Gott der Realität. Und wenn er so verspottet wird, wird Gott verspottet, wenn ein Ungläubiger, Pfarrer oder Priester so tut, als wenn er glauben würde? Gott wird verspottet. Wenn ein Brautpaar sich das Ja-Wort gibt und sie vor Gott getraut werden und sie glauben gar nicht an Gott, Gott wird verspottet werden. Und sie haben gesagt, bitte, versteh das. Wir haben dich lieb, wir werden die Hochzeit feiern. Aber diese Zeremonie können wir und werden wir nicht mitmachen. Wie hättest du reagiert? Klar, unser Kind, natürlich, logisch. Denk ein bisschen nach. Wir stehen für die Wahrheit. Wir stehen für Gott. Ein anderes Beispiel. Ich kenne eine Familie, die finanziell ziemlich eingeschränkt gelebt hat, auf einem sehr einfachen Niveau. Sie sind aber gläubig, richtig gläubig. Und dann wird ihr Kind geboren. Und Oma, die kirchengläubig ist, sagt, ich gebe euch so und so viel Geld, nennt einen ziemlich großen Betrag, wenn ihr euer Kind besprenkeln lasst. Nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt das Wort Taufe nicht benutze, weil ich bin ein Mensch, der sich der Wahrheit verpflichtet hat und ich darf nicht etwas Taufe nennen, was mein Gott nicht Taufe nennt. Ich darf es nicht. Ich weiß, ich kriege dann E-Mails und Menschen sagen, also das tut mir so weh, dass du das so verächtlich besprenkeln nennst. Nein, es tut Gott weh, wenn du etwas Taufe nennst, was ein Zirkus ist und was keine Taufe ist. Weil Gott ist Gott. Und er alleine darf bestimmen, was Taufe ist. Und das ist so eindeutig geregelt in der Bibel. Und Taufe ist ein Akt, der unsere Einheit mit Christus symbolisiert nach der Bekehrung. Nicht irgendwo, nicht ein einziges Mal in der Bibel findest du ein Gebot, dass Babys getauft werden sollen in der Hoffnung, dann später werden sie glauben und wir glauben jetzt stellvertretend für uns. Das ist religiöser Unsinn. Das kommt nicht aus diesem Buch. So, wenn etwas nicht Taufe ist, dann dürfen wir es nicht Taufe nennen. Ich darf nicht. Und du musst überlegen, ob du ein Mensch bist, der Wahrheit verpflichtet ist oder nicht. Wir schaffen so viel Verwirrung in unserer Umgebung, indem wir diese Begriffe einfach aufweichen und versuchen, uns anzupassen an die Welt. Du kriegst viel mehr Gesprächsstoff und viel mehr Aufmerksamkeit, wenn du das Wort besprenkeln benutzt, als wenn du das klassische Wort Taufe benutzt. Die Leute sagen, warum sagst du besprenkeln? Weil es nicht Taufe ist und ich nenne Taufe Taufe und besprenkeln besprenkeln. Kannst auch bespritzen sagen oder besprühen oder wie auch immer, aber ich glaube an den Gott der Wahrheit. Und schon bist du das Gesprächsthema in deinem ganzen Verwandtenkreis. Und ein paar werden sagen, du erzähl mir das mit dem Glauben ein bisschen näher. Klingt alles sehr abenteuerlich, aber erzähl mir das. Du wirst Widerstand haben, ja. Aber da werden auch Menschen sehen, du bist echt und du spielst keine Show. Du machst nicht nur so, sondern da ist etwas dahinter. So, wenn wir Jesus gehören, wir wollen in die Wahrheit kommen, wir wollen die Wahrheit sprechen. Die Bibel sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Nicht nur denken, sprechen. Du sollst die Wahrheit sprechen, aber in Liebe. Nicht Leute damit fertig machen, aber klar erklären, das ist mein Standpunkt, da stehe ich und so glaube ich. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Halleluja. Das Wort Gottes macht sehr, sehr klar, dass wenn wir nicht zur Wahrheit stehen, sogar dieses Geschenk, Die Bibel redet von Liebe zur Wahrheit annehmen, also es ist ein Geschenk. Wenn wir dieses Geschenk nicht annehmen, dann qualifizieren wir uns für Verführung. Wir werden verführt werden, wenn wir Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Verführung ist nicht, weil ein besonders listiger Teufel dich aufs Kreuz legt, sondern bevor der Teufel dich verführt in allen möglichen religiösen Unfug, musst du zuvor dich qualifizieren, indem du die Liebe zur Wahrheit verwirfst und dich annimmst und nicht als ein Geschenk nimmst. Und ich gehe davon aus, nicht ein, nicht zwei, sondern eine ganze Reihe von Menschen sind heute Abend hier, die nennen sich gläubig und sie haben noch niemals gesagt, Herr, ich empfange die Liebe zur Wahrheit. Das ist das Geschenk, was du für mich hast und ich will es empfangen heute Abend und ich will es wertschätzen und will es hochhalten, will es in Ehren halten und ich will dabei bleiben, weil ich will dir treu sein, ich will dich nicht verleugnen, wie wir vorhin schon gelesen haben. Hebräer 13, Vers 9, lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, also du meintest Speisegebote, ja, welche sich abzugeben noch niemand Nutzen gebracht hat. Das Herz wird durch Gnade fest. Wie macht die Gnade dein Herz fest? Indem du das Wort der Gnade, das Evangelium der Gnade hörst und annimmst und dich dem verpflichtest und dich dem hingibst. Und dein Herz wird flatterhaft sein, wird instabil sein, wird nicht ausgerichtet sein und wird dich nicht einen geraden Weg leiten, wenn du dich von fremden Lehren fortreißen lässt. Was sind fremde Lehren? Lehren, die du noch nie gehört hast. Vorhin haben wir das, den Bericht von unserem Bruder gehört, der aus sehr konservativen Kreisen kam. Für den die Lehre über den Heiligen Geist, Sprachengebet, war das für ihn eine fremde Lehre? Ja. Aber ist das, wovon der Schreiber von Hebräerbrief redet? Lasst euch nicht durch fremde Lehren fortreißen. Also wenn du irgendetwas hörst, was deiner Tradition nicht entspricht, sind das fremde Lehren? Nein. Fremde Lehren sind Lehren, die den Aposteln fremd waren. Das sind fremde Lehren. Das sind die Lehren, die die Apostel nicht gebracht haben. Das sind fremde Lehren. Und diese werden dich umhertreiben, werden dich zu einem Spielball machen, werden dich völlig orientierungslos und planlos machen in deinem geistigen Leben. So deswegen sag, hey, ich tue mir was Gutes. Ich will stabil werden. Und deswegen achte ich auf meine geistliche Ernährung. Und ich werde mich nicht Dingen öffnen, egal wie interessant und blumenreich und amüsant die klingen oder wie viel Sinn die meinem Verstand machen. Wenn das Lehren sind, die nicht übereinstimmen mit den heiligen Schriften, mit dem, was die Apostel gelehrt haben, dann sagst du, nein, danke, ich bin mir zu schade. Ich habe das Gegenteil vor, statt ein Spielball von irgendwelchen theologische Strömungen zu werden. Ich will immer fester werden. Ich will immer klarer werden. Ich will immer entschiedener werden. Halleluja. Ihr verpasst so gute Gelegenheiten, mal zuzustimmen. Das weiß wieder einer. Aber das Gute ist, am Ende gibt es eine sehr handfeste Möglichkeit zu reagieren. Und das Ende ist nah. Epheser, Kapitel 6, Vers 17. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Vielleicht präziser oder etwas ansprechender oder verständlicher. Man könnte das übersetzen mit ergreift. Ergreift das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Ergreift das Schwert. Wenn du das Schwert ergreifst, dann sagst du, die Wahrheit ist das, was mein Leben regiert. Die Wahrheit ist, was mein Leben beurteilt. Die Wahrheit ist das, was das letzte Wort hat. Die Wahrheit darf meine Gedanken, meine Fantasien, meine Ziele, meine Lebenspläne beurteilen. Ich erlaube der Wahrheit, den Platz über mir zu stehen. Und die Wahrheit darf sagen, das ist ein schöner Traum, den kannst du dir abschminken. Das wird so nicht kommen, weil Gott etwas anderes vorhat. Und du kannst dich hin einschränken und du sagst, hey, ich will dir dienen, aber auf jeden Fall muss ich das zu Ende machen und muss ich dies machen und muss ich diese Karriereleiter klimmen. Wenn du Jesus angenommen hast als Herrn, dann hast du nichts, an was du festhältst, außer an ihm. Und alles andere lässt du los. Du kannst nicht sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Hey, ich will dir dienen, aber heiraten bitte niemals. Das kommt nicht in Frage. Du kannst auch nicht sagen, hey, ich will dir dienen, aber auf jeden Fall muss ich heiraten. Du darfst überhaupt nichts sagen. Du darfst nur sagen, ich bin dein. Dein Wille geschehe. Bedingungslos. Bedingungslose Kapitulation heißt nicht, ja, ich unterschreibe, aber das muss sichergestellt sein. Es wird gar nichts sichergestellt, außer Gott ist dein Herr und er ist gut und er ist treu und er wird dich führen und sein Plan wird in deinem Leben geschehen. Das ist das Einzige. Ja, jetzt macht er besser mit. Gut. Das ist das Einzige, was du erwarten kannst. Aber sonst gibt es keinerlei Konditionen und Bedingungen, die du stellen kannst. Wir sind teuer erkauft, wir sind ein rechtloser Sklave. Das ist, was das Bild ist, das Paulus mal von einem Christen. Wir sind erkauft, wir gehören ihm. Wir haben nicht die Wahl, ja also das vom christlichen Leben gefällt mir nicht. Und Fasten, wo kommen wir denn dahin? Das macht ja gar keinen Spaß, das ist so unangenehm. Also nee, das glaube ich nicht. Und Gott ist doch Liebe und der wird doch nie zulassen, dass was... Träum weiter, lies das Wort und wach auf. Halleluja. Das sind Bibelschüler da, ne? Ja, das dachte ich mir. Die sind fitter als ihr hier. Halleluja. So, wir ergreifen das Wort. Das heißt, jawohl, ich stehe zum Wort. Wenn ich gefragt werde nach meinem Glauben, ich werde meinen Mund auftun. Ich werde nicht irgendwie stammeln und irgendwelches komisches, schwammiges Zeug sagen. Ich werde klar sagen, ich glaube an Jesus, den einzigen Retter. Nicht, ja, irgendwie bin ich fromm, weißt du. Die sind alle fromm da draußen. Mindestens in Bayern. Es spielt keine Rolle, wie Menschen das definieren. Wie definierst du deinen Glauben? Was heißt, du gehörst Jesus? Was heißt, sein Wort regiert dich? Dein Wort darf sagen, diese Fantasien kommen zu Ende, sie gefallen Gott nicht mehr. Diese Fernseh- und Filmunterhaltungsprogramme, die du dir dazufügst, werden jetzt einmal geprüft anhand des Maßstabes des Wortes Gottes. Und wenn Gott sagt, da ist Schmutz drin, da ist etwas drin, was Sünde verherrlicht, da ist etwas drin, was mir nicht gefällt, und du sagst, okay, weg damit. Du kämpfst nicht und sagst, ja, aber ich meine, das ist ja nur ein Film und überhaupt. Und meine Freunde gucken das auch und die gucken viel Schlimmeres. Also das kann ja wohl noch erlaubt sein. Du argumentierst nicht mehr, du bist ausgeliefert. Sagst, Herr, was immer du hast für mich, solange es mit diesem Buch übereinstimmt, ich nehme es. Und ich will ein Mensch der Wahrheit werden und ich stehe zur Wahrheit. Und ich mache das fest, Lügen sind nicht akzeptabel, auch nicht Notlügen. Wie schnell einfach haben wir unsere Weisheit. Ja, im Prinzip bin ich auch gegen Lüge, weißt du, stimme ich mit dir völlig überein. Aber manchmal braucht es einfach eine Lüge, um aus der Klemme zu kommen. Wenn du mit Jesus gehst, gibt es diese Ideen nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Halleluja. Vor einer Weile, ist schon über ein Jahr her, kam ich in eine sehr schwierige Situation. Durch meine eigene Nachlässigkeit. Nicht durch mutwillige, vorsätzliche Bosheit, einfach durch Nachlässigkeit. Ich kam in eine sehr, sehr schwierige Lebenssituation. Und ich wusste, das wird Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen sind extrem unangenehm. Und die werden mein Leben so verändern und mich so einschränken und so eine Last auf mich legen. Und ich habe überlegt, wie kann ich diese Konsequenzen verhindern? Und mir ist nichts eingefallen. Dann bin ich zum Anwalt gegangen und habe mich beraten lassen, habe ihm meine Situation geschildert und sage, das kommt auf mich zu. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu verhindern? Und er überlegt und dann grinst er so seltsam, überhaupt irgendwie hatte ich so einen seltsamen Eindruck, weiß nicht, so es gibt so schmierige Anwälte, die so die Mafiosis irgendwie rauspauken oder so, ja. Ich sage nicht, das war so einer, aber so ein Gefühl hatte ich. Und er grinst so seltsam und sagt, doch, es gibt eine Möglichkeit. Und ich dachte, oh, Hoffnung, der Kelch geht an mir vorüber, super. Und dann sagt er, dazu sind nur zwei Dinge nötig. Sie müssen ein klein bisschen lügen und Sie müssen jemand anders finden, der für Sie lügt. Das sollte ja nicht schwierig sein. Und dann kriegen wir die Sache aus der Welt und die Konsequenzen, die da ins Haus stehen, die werden nicht eintreffen. Ich habe nicht zwei Sekunden überlegt, ich habe gesagt, das werde ich niemals tun. Das kommt für mich nicht in Frage. Und er sagt, okay, Beratung zu Ende, dann viel Spaß mit den Konsequenzen. Die kommen hundertprozentig, da gibt es keinen anderen Weg. Das ist die einzige Lösung, die ich Ihnen hier vorschlage. Und gesagt, vielen Dank, Wiedersehen. Wir haben gesagt, Herr, ich verdiene diese Konsequenzen. Ich appelliere nicht an das Recht. Ich bete nicht, Herr, schaff mir Recht. Ich sage, Herr, ich werfe mich in deine Hände und wenn es irgendwie möglich ist, sei barmherzig. Barmherzigkeit ist, dir wird erlassen, was du verdienst. Das ist Barmherzigkeit. Ich sage, Herr, wenn du das so willst, wenn du mich hier erziehen willst, mir eine Lektion erteilen willst fürs Leben, okay, ich sage dir jetzt schon, wenn diese schlimmen Konsequenzen kommen, ich werde dich preisen für deine Güter. Das verspreche ich dir. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass du mir Barmherzigkeit zeigst und kannst das an mir vorübergehen lassen, ich werde dich noch mehr preisen. Und der Herr war barmherzig und hat mich bewahrt. Halleluja. Halleluja. Und manche von euch hätten auch keine zwei Sekunden gezögert und hätten gesagt, okay, ist nicht schön, aber so machen wir es. Zwei Notlügen, eine von mir, eine vom Kumpel. Okay, Herr, schau mal weg und wir regeln das gerade hier auf unsere Art und Weise. Und jetzt segne wieder. Gott ist die Wahrheit. Du wirst keinen Frieden finden. Der Heilige Geist wird sagen, du hast dort gelogen. Du hast dort. Lüge ist sich verbünden, Händchen halten mit dem Teufel. Das ist Lüge. Du lädst den Teufel ein in dein Leben. Er ist der Vater der Lüge. Du hast Gemeinschaft, enge Gemeinschaft mit dem Teufel. Ist das, was du möchtest? Nein. Wir wollen den Segen Gottes haben. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir wollen den Teufel beschämen und sagen, mit Gott geht's mir besser als mit dir. Und Gott ist gut und Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig und er ist gerecht. Halleluja. So keine Kompromisse, keine Notlügen. Mach heute eine Entscheidung. Wenn bis jetzt Notlügen in deinem Leben waren, kehr um, tu Buße und sag, ich will jetzt der Wahrheit verpflichtet sein. Ich will der Wahrheit gehorchen. Nicht in einem allgemeinen theologischen Sinne, sondern ganz, ganz praktisch. Jetzt demnächst bei der Steuererklärung. Bei allen praktischen Dingen des Lebens. Wir stehen zur Wahrheit. Du bist Handwerker und du füllst irgendwelche Rechnungen aus. Und du stellst was in Rechnung, was du nie gemacht hast. Hallo. Ja, mein Verdienst ist so gering, da muss ich ein bisschen aufbessern. Belüg dich nur schön weiter. Da ist kein Segen drauf. Wir wollen mit Gott gehen. Wir wollen ihn haben an unserer Seite. Wir wollen an ihm hängen. Wir wollen, dass er uns errettet. Er rettet mich aus Notlagen, aus Schwierigkeiten. Wie sagt der Herr, weil er meinen Namen kennt, will ich ihn erretten. Den Namen des Herrn kennen heißt, ich richte mein Leben nach seinen Ordnungen aus. Das ist den Namen des Herrn kennen. Sonst ist das nur religiöser Quatsch. Das ist nicht Bodenhaftung hat im Alltag. So, wir werden heute Gelegenheit haben, das Schwert des Geistes zu ergreifen. Wir werden gleich noch einmal vor den Herrn kommen, ihn preisen, ihn erheben. Und dann hast du die Gelegenheit. Und besonders möchte ich all die herausfordern, die als Hauskreisleiter, älteste Pastoren oder sonst irgendwie noch die Aufgabe haben, das Wort zu verkündigen. Mach das fest, du wirst keine Abstriche machen, auch wenn Leute gehen, auch wenn Leute sich ärgern, wenn Leute Anstoß nehmen. Du stehst zur Wahrheit, du predigst das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit. Ich möchte das klar machen, das ist nicht ein besonderes gesalbtes Schwert. Es wird dir nichts nützen, einfach das anzufassen. Denken, wow, ja, bestimmt, da ist die Salbung drauf. Die haben da gebetet und gefastet und da ist die Salbung drauf. Und wenn ich das anfasse, boah, dann kommt der Strom durch mich. Es ist nur eine äußerliche Handlung, die ausdrückt, was du innerlich vor Gott vollziehst und vollzogen hast. Jawohl, ich ergreife das Schwert des Geistes. Ich will zur Wahrheit stehen. Ich mache die Hintertür zu, ich schließe ab, Notausgänge verriegelt, verrammelt, Schlüssel weggeschmissen. Notlügen gibt es nicht mehr in meinem Leben. Ich werde ein Mensch werden der Wahrheit und ich stehe zur Wahrheit. Und Gott wird mich segnen. Das ist, was du ausdrückst. Wenn du in der Anbetung hier nach vorne kommst, wir werden dieses Schwert hier nehmen, wir legen das einfach hier hin und wir werden noch eine Weile vor dem Herrn sein und du kannst kommen und dieses Schwert berühren. Ich sage es noch einmal, es ist nichts Magisches, es ist nichts Übernatürliches. Du kannst das selber auch auf deinem Platz machen, ohne das Schwert zu berühren. Du kannst es dort machen und eine Entscheidung treffen. Und die ist genauso wichtig und genauso wertvoll, wie wenn du hier nach vorne kommst. Was nicht funktioniert und was wieder Theater wäre, du triffst keine Entscheidung, aber du fasst das Schwert an. Das wäre Theater. Und das lass bitte sein, weil es ist ein heiliger Moment, du tust es vor Gott. Und vielleicht, weil es hier vielleicht durcheinander geben könnte oder Massenauflauf oder so etwas, vielleicht können wir noch das Banner holen. Dann haben wir zwei Orte, hier haben wir das Schwert und da haben wir das Banner und du kannst genauso gut diese Entscheidung treffen und sagen, ich rühre dieses Banner an und auch das ist nicht gesalbt und heilig. Es ist nur Stoff, weiter nichts. Aber was heilig ist, ist Gott und deine Entscheidung. Ich stehe zur Wahrheit in allen Bereichen meines Lebens, in allen Bereichen und ich werde die Wahrheit verkündigen. Und ich werde ein treuer Zeuge werden, so wie Jesus ein treuer Zeuge ist und ich bin sein Nachahmer und ich werde auch ein treuer Zeuge werden. Ich stehe zum Wort, zur gelegenen und ungelegenen Zeit und ich bin bereit, für die Wahrheit zu leiden. Diese Art von Entscheidung darfst du heute treffen, wenn du das noch nie getroffen hast. Wenn du das getan hast, dann bleib auf deinem Platz und bete Gott an und sag, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, wozu ich mich entschieden habe. Du musst nicht nach vorne kommen. Und wenn du das da machen willst, ich sage es noch einmal, du musst auch nicht warten. Niemand muss nach vorne kommen. Aber sag nicht, meine Freundin geht, ich gehe auch. Das nützt dir gar nichts. Aber lass es uns ein heiliger Moment sein. Und du machst dir bewusst, ich ergreife das Schwert. Das Schwert des Geistes darf mich regieren. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das begehre ich, das will ich haben. Und Gott sieht deine Entscheidung und Gott wird dich testen und Gott wird dich segnen für deine Treue. Und wenn du das noch nicht so gut geübt hast und du wirst versagen, du kannst deine falsche Entscheidung revidieren und sagen, Herr, das war daneben, das war wieder Kompromiss, das war wieder Menschenfurcht, das war wieder Menschengefälligkeit. Vergib mir, hilf mir, konsequenter zu werden, gerade zu werden. Mit einer Entscheidung ist es nicht getan. Aus dieser einen Entscheidung kommt ein Lebensstil und der Heilige Geist wird dich in Situationen erinnern. Und es wird in den nächsten Wochen und Monaten wird es Situationen geben und du weißt ganz genau, der Heilige Geist klopft dir auf die Schulter, sagt, denk an deine Entscheidung. Denk an, was du getan hast. Du hast die Wahrheit ergriffen. Du hast Ja gesagt zum Schwert des Geistes. Jetzt achte darauf, wie du dich verhältst. Jetzt achte darauf, dass du hier nicht wieder mit Kompromissen dich aus der schwierigen Situation irgendwie herauslavieren möchtest. Der Heilige Geist braucht deine Entscheidung, um danach dich zu trainieren und dich zu erinnern. Er ist da. Er registriert, welche Entscheidung du heute triffst. So, wir empfangen Liebe zur Wahrheit. Und wir ergreifen das Schwert und wir sagen, ja, Gottes Wort darf alles in mir regieren. Gedanken, Gefühle, Fantasien, Pläne, Handlungen, Charakter, alles. Halleluja. Und so werden wir wachsen, so werden wir verändert werden. Weil der Heilige Geist uns erinnert. Und er uns motiviert, gerader und klarer und kompromissloser zu werden. Hat jeder verstanden, worum es geht? Oder soll ich es nochmal wiederholen? Halleluja, Vater, du treuer, wunderbarer Gott, du Gott der Wahrheit, du hast uns Jesus gegeben, deinen Sohn, die Wahrheit. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Wahrheit. Du hast uns dein Wort gegeben, die Heilige Schrift, das Evangelium, das Wort der Gnade, das Wort der Wahrheit. Und du willst, dass wir deine Boten werden, deine treuen Zeugen werden, dass wir lernen, in den schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen werden, treu zu sein und zu dir zu stehen, damit du dich zu uns stellen kannst. Und wir danken dir. Und komm jetzt, Heiliger Geist, und erforsche die Herzen und hilf, dass hier wahrhaftige Entscheidungen getroffen werden, die eine Bedeutung haben für die Ewigkeit. Halleluja. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Halleluja.